Spuren der Arbeit. Geschichten von Jobs und Widerstand.
Für immer spielen von Madeline Dreyfus. Es gab ein paar Jahre, in denen ich bei der Arbeit kein Organizing betrieben habe. Ich hatte nachvollziehbare Gründe dafür, gute Gründe sogar. Als Zeitarbeiterin hatte ich noch keine Jobsicherheit. Die meisten meiner KollegInnen sind angestellte, konservative KindergärtnerInnen, die wenig Gründe haben, sich mit direkten Aktionen anzufreunden. Es ist schwer, Leute an einem solchen Arbeitsplatz zu vertrauen, und ich hielt die Chancen, dort bleiben zu können, auch nicht für besonders groß. Es stimmt, dass die Dinge nicht perfekt sind, aber es gibt selten einen Grund, sich zu stark über Probleme aufzuregen. Ohnehin sind alle zu sehr damit beschäftigt, den Tag zu überstehen, um sich das Leben noch schwerer zu machen, als es ohnehin ist. Jeder Tag fühlt sich an wie eine Lawine von kleinen Problemchen, die Aufmerksamkeit brauchen. Viele gute Gründe, sich nicht in riskante und komplizierte Dinge verstricken zu lassen. Eine Freundin von mir rief mich neulich an. Sie wollte einen Artikel über das Organizing schreiben und sagte:
Ich höre das die ganze Zeit. Ich kann meinen Job nicht organisieren. Was hat dich dazu gebracht, mit dem Organisieren anzufangen?
Die Wahrheit ist jedoch, die Gründe, warum ich mit dem Organizing angefangen habe, sind nicht die Gründe, warum ich jetzt organisiere. Als ich anfing, mich zu organisieren, arbeitete ich in einer Reihe von Jobs als Kellnerin. Ich habe mich nicht mit meiner Arbeit identifiziert, außer dass ich den Lohn brauchte und die Bedingungen waren schrecklich. Ich wusste immer, dass ich das alles eines Tages aufgeben würde, um als Erzieherin zu arbeiten. Ich habe für Bezahlung, Respekt, Lohnzahlungen im Krankheitsfall und aus Spaß an der Sache organisiert. Hauptsächlich für den Spaß daran. Einfach, um zu sehen, was ich erreichen kann. Als ich schließlich meinen Abschluss machte und die Arbeit als Bedienung verließ, um als Lehrerin zu arbeiten, wusste ich, dass ich die Arbeit, die ich so sehr liebe, niemals für etwas so Unwichtiges riskieren könnte. Abgesehen von ein paar Gesprächen brachte ich meine Politik nicht in meine Arbeit ein. Und etwas mehr als ein Jahr lang war das Organisieren schließlich etwas, über das ich sprach, aber nicht selbst tat. Mitte November ist das Kindergartenjahr immer in vollem Gange. Zeugnisse und Berichte müssen fertiggestellt werden und alle fangen an, für das Weihnachtskonzert zu üben. Denn es dauert einen guten Monat, um alle Wörter von 10 kleine Rentiere zu lernen. Kinder freuen sich auf Weihnachten und die Tage, an denen der Schnee nass genug ist, um Schneemänner zu bauen. Sie weinen nicht mehr, wenn Mama und Papa zur Arbeit gehen, stattdessen rennen sie begeistert zu ihren Freundinnen und erzählen Geschichten von zu Hause. Im November werden die Spiele rauer und heimtückischer, da die Kinder alt genug sind, um zu lernen, dass sie nicht immer nur imaginären Spaß haben wollen. Wenn ich die Pausenaufsicht habe, höre ich, wie sie von unter der Rutsche aus den vorbeigehenden Kindern arglistig etwas zurufen. Sie sprechen leise, um nicht gehört zu werden.
Hey, willst du mit uns spielen? Wir spielen im Ernst.
Im Ernst bedeutet, dass man sein Spielzeug nicht zurückbekommt. Im Ernst bedeutet, dass normalerweise jemand weint, aber leise. Manchmal greife ich ein, wenn ich denke, dass das zum Spielen eingeladene Kind ungewöhnlich naiv oder verletzlich ist. Aber meistens tue ich so, als würde ich nicht hören, was ohnehin nie für meine Ohren bestimmt war. Es ist ein hartes Spiel, aber es ist voller Bedeutung. Es spiegelt die Leidenschaft wider, die die Kinder für das entwickelt haben, was sie kühn echtes Leben nennen. Nicht nur so tun, als ob, nicht unschuldig, nicht immer lustig. Im Ernst. Der November ist ein angenehmer Monat. Ich hatte keine Vorahnung, dass etwas nicht stimmte, als ich zur Arbeit ging. Ich war fassungslos, als ich durch die Tür ging und das verschmierte, verquollene Gesicht meiner Kollegin sah. Wir standen da und starrten uns gegenseitig an. Jeder wartete darauf, seine Stimme gegen die erschreckende Stille zu finden. Sie sprach zuerst.
Eines unserer Kinder ist am Wochenende gestorben. Sie starb noch im OP.
Tränen tränkten den Kragen ihres Hemdes und verschmierten ihre Ärmel. Ich habe keine der Dinge gedacht, die man anscheinend denkt, wenn man hört, dass jemand gegangen ist. Ich dachte nicht, dass wir bald hören würden, dass sie sich geirrt hatten oder dass es ein bescheuerter Scherz war. Ich wusste, dass sie weg war. Es schien in die kalte Morgenluft geschrieben. Das Komische an Kindern ist, dass es sich wie ein Wunder anfühlt, dass sie überhaupt am Leben sind. Für mich fühlte es sich fast rational an, dass jemand so Winziges für den Tod anfällig war, aber der Verlust war unerträglich, unbegreiflich. Unser kleines Mädchen war viel kränker als alle ahnten. Sie hatte sich am Freitag im Kindergarten krank gefühlt, schwindelig und desorientiert. Also verließ sie den Raum, um wegen der Erkältung nach Hause zu gehen. Eine besorgte Erzieherin half ihr, einen Schluck Wasser zu bekommen und ging mit ihr zum Warten ins Büro. Sie nahm sich die Zeit, das kleine Mädchen zu trösten und half ihr, sich zu beruhigen. Das letzte Mal, dass Anna bei Bewusstsein war, war in unserem Büro. Während die Sekretärin sie streichelte und wiegte, fiel sie ins Koma, noch bevor die Mutter eintraf. Am Dienstag erhielt ich einen Anruf vom Bestattungsinstitut. Konnten die Kinder etwas basteln, das sie in ihren Sarg legen konnten, um sich zu verabschieden? Wir bastelten winzige rosa und weiße Papierherzen mit Zeichnungen darauf. Schöne Dinge, die die meisten vierjährigen Mädchen lieben. Ein Junge kam mit dem Herz an meinen Schreibtisch, sein Gesicht verzog sich mürrisch, und als er es absetzte, sagte er unverblümt,
»Anna ist gestorben.«
Ich sagte sanft, »Ich weiß.« Da ich dachte, er würde unsere Tränen nicht verstehen, fügte ich hinzu, »Deshalb weinen wir ja, weil wir sie vermissen. Wir lieben sie.«
»Aber wir können sie nicht mehr sehen, ich weiß.«
Er beendete meinen Satz anders, als ich beabsichtigt hatte. »Du hast recht. Wir können sie nicht mehr sehen, aber das heißt nicht, dass wir sie nicht lieben und viel an sie denken.« Der Junge sagte,
»Wurde sie groß und starb sie dann?«
Das traf mich so stark, dass ich nicht mehr atmen konnte. Meine Brust fühlte sich an, als würde sie zerdrückt werden. Der kleine Junge dachte, seine Freundin hätte ihr ganzes Leben im Laufe eines Wochenendes gelebt und sei als alte Frau gestorben. Die Art von Tod, die natürlich und richtig erscheint. Ich versuchte ruhig zu klingen, als ich ihm sagte, dass Anna genauso aussah, wie wir sie in Erinnerung hatten, als sie am Freitag in der Schule war. Es war schwer zu glauben, dass der letzte Tag im Leben dieses kleinen Mädchens ein Kindergartentag war. Ich sammelte ihre Bücher, ihre braunen Lieblingsschuhe, ihr Tagebuch ein. Ich wickelte die Papierherzen ein. Meine Kollegin verlor vor lauter Weinen die Stimme und musste am Boden zerstört nach Hause gehen, während ich auf ihre Kinder aufpasste. Nachts tröstete ich mich mit dem Gedanken, dass Annas Fingerabdrücke noch auf den Dingen sein könnten, die sie angefasst hatte. Ein paar Wochen nach Annas Tod bekamen wir die Nachricht von ihrer Mutter. Sie sagte, das Schwerste an Annas Tod sei gewesen, zu wissen, dass sie es nicht mehr in den Kindergarten geschafft hatte, bevor Anna das Bewusstsein verlor. Sie bedankte sich bei den MitarbeiterInnen unseres Kindergartens, die sich um sie gekümmert hatten, und sagte, sie sei so dankbar zu wissen, dass Anna geliebt wurde, als sie die Welt verließ. Langsam wurde die Trauer Teil unseres Lebensrhythmus und ließ nach. Eines Morgens wachte ich auf und es vergingen ganze 15 Minuten, bevor ich mich an meine Traurigkeit erinnerte. Ich beendete das Paar Socken, das ich vor ihrem Tod für mich zu stricken begonnen hatte, und legte es weg, wo ich es nicht mehr sehen würde. 3 Jahre sind vergangen. Viele kleine Dinge können an einem Kindergartentag passieren. Dinge, die gar nicht so wichtig zu sein scheinen und in der Hektik von Rucksäcken, Hallenschuhen, Fußballtraining vergessen werden. Spielzeug wird liegen gelassen. Eltern, die um 18.30 Uhr verzweifelt anrufen.
Sind Sie noch im Kindergarten? Er hat seine Spezialdecke vergessen. Ohne sie kann er nicht schlafen.
Der Strom des Tages trägt uns kraftvoll vorwärts und fegt kleine Sorgen weg. Manchmal scheint es egal zu sein, wenn der Tag nicht gut läuft. Wenn wir zu überarbeitet sind, um anzuhalten und ein Kind zu umarmen, das einsam ist. Oder wenn wir so gestresst sind wegen des Geldes, dass wir kurz angebunden sind, anstatt zu vergeben. Wenn wir vor lauter Papierkram nicht dazu kommen, uns nach dem Tag von jemandem zu erkundigen. Oder wenn die Sekretärin erschöpft ist und keine Zeit hat, ein krankes Mädchen zu knuddeln, das auf seine Mutter wartet. Ich organisiere mich bei meiner Arbeit. Es gibt gute Gründe, es nicht zu tun. Aber es gibt immer bessere, diese Arbeit zu tun. Denn wir spielen im Ernst. Madeline Dreyfus ist eine Lehrerin, die in Alberta, Kanada lebt. Sie verbringt die langen, dunklen Winter damit, zu schreiben, zu marinieren und Politik zu machen.